Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Journalist Peter Rothenbühler, der gerade ein Buch geschrieben hat über den Dr. Beat Richner. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Peter Rothenbühler ist nicht ganz zum ersten Mal in dieser Sendung, aber er hat ein neues Buch geschrieben über den Dr. Beat Richner und das nicht ganz zufällig, weil es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen ihm und seinem Werk in Kambodscha und über das werden wir reden, aber zuallererst mal danke vielmals, dass du gekommen bist. Peter, wer bist du?
Danke, ich habe immer als kleiner Bub gesagt, ich bin der Peter und das hat alles gesagt.
Genau, aber ich weiss nicht, was alles hat das gesagt?
Nein, das hat gesagt, dass ich jemand bin mit grossem Selbstbewusstsein. Und das reicht, wenn ich den Vornamen gebe.
Ah, genau. Und das hat sich nicht geändert.
Das hat sich nicht geändert.
Zwischendrin hast du aber mal den Geschlechtsnamen müssen noch angeben, oder wie?
Ja, aber der ist eben lang.
Ja.
Rothenbühler ist lang. Ich tue jetzt auch immer signieren mit Peter und in den Restaurant reserviere sie unter Peter, weil wenn ich das muss buchstabieren, weißt, dann geht
aber
das.
Aber es gibt ja viel Peter, du weißt, du wohnst ja in Lausanne, oder?
Ja. Und in Lausanne gibt es eben viel Pierre und ich bin der einzige Peter.
Du bist der einzige Peter.
Also, ausser mein Garagist.
Genau. Also du bist ja lange Jahre Chefredakteur gewesen von der Schweizer Illustrierte. Du hast dort den Sofa-Journalismus erfunden. Also Schweizer Promis, die eigentlich nur zum Teil Promis gewesen sind, hast du auf das Piedestal aufgehebt. Funktioniert das eigentlich heute noch?
Das funktioniert noch, aber die Leute lassen ihm nicht mehr so leicht rein. Also schon zu meiner Zeit hat man sie richtig müssen überzeugen. Wir haben sie natürlich lieber in der Badwanne gehabt.
Aber wer ist alles in die Badwanne gegangen?
Vor allem Miss Schweiz und die Schüttler. Also die Sportler, die sind stolz auf ihren Körper, die gehen sie in die Badwanne. Aber immer mit Schaum.
Okay. Und die ein bisschen weniger offenherzig waren, was haben sie gezeigt?
Sofa. Und wenn sie noch weniger offenherzig waren, mussten sie den Rasen mähen oder den Rasen sprayen.
Genau. Und das hat funktioniert und funktioniert es heute noch. Oder hat es heute jetzt eben, irgendwie hat sich das ja abgenutzt. Eben, die Missen gibt es beispielsweise nicht mehr. Im Fernsehen gibt es nicht mehr so viel.
Die Missen gibt es immer noch. Überall.
Die Ex-Missen.
Ganz kürzlich ist Melanie Weniger die Ex-Missen auf der Essi gewesen. Die funktioniert immer noch.
Gut, aber es gibt noch Ex-Missen.
Ja, das ist schade.
Und das vermisst wahrscheinlich Schweizer Städte, hat durch das viel Auflage
klar,
verloren.
Aber es gibt Fernsehstars. Es gibt Schawinskis, es gibt Benny Dornherr, es gibt
Das sind alle nicht mehr, die kommen nicht auf den Titel und kommen überhaupt nicht dort rein. Aber eben, ja, du bist jetzt nicht mehr ganz in dem Ganzen drin. Und früher haben wir am Kiosk 40'000 Exemplare verkauft, jetzt macht es knapp 10'000, oder? Das ist also völlig zusammengebrochen.
Also alle Zeitungen sind sehr stark zurückgegangen. Also man kann Zahlen von allen Zeitungen und Zeitschriften anschauen, die sind sehr stark zurückgegangen. Wenn du heute den Spiegel anschaust, wie dünn der ist, wie wenig Inserate hat und wie viel er zu unserer Zeit oder der Stern oder irgendjemand. Aber sie leben noch und der Schweizer Illustrierten geht es relativ gut.
Aber ist das gut für Chefredaktoren, dass sie einfach sagen können, schau mal die anderen, da muss man sich selber nicht so mögen.
Nein, also für mich ist immer der Verkauf ist immer ein Qualitätszeichen gewesen und ich habe immer gewusst, wenn wir weniger verkaufen, sind wir weniger gut. Heute gibt es den Trend, bei allen Verlegern und allen Zeitschriften und Zeitungsmachern einfach den Trend, die Schuld zu geben und nicht zu sagen, wir haben schlechte Bücher gemacht. Das ist ein kleines Problem, das wir heute in den Medien haben.
Gut, und wenn du jetzt die Schweizer Illustrierten heute anschaust, also du bist ja Kolumnist, bist Ringe-Mitarbeiter, kannst natürlich nur Lobeshymnen singen, aber du würdest es anders machen.
Nein, sie sind total treu bleiben meinem Rezept.
Aber funktioniert das? Also Rezept,
es funktioniert.
Vielleicht früher noch mal eben
funktioniert.
Die Auflage ist von 240'000 auf 130'000, aber eben, das ist im Rahmen von den anderen nicht katastrophal. Aber natürlich die Reichweite von dieser grossen Schweizer Illustrierten und hat Bedeutung und vor allem dann auch im Zusammenhang eben mit was du da gemacht hast mit Beat Richner, hat natürlich massiv abgenommen.
Schau mal, welche Zeitschriften am Kiosk noch leben. Es sind vor allem People-Zeitschriften. Es sind People-Zeitschriften und Spezialzeitschriften. Also Fische, Jagen, Auto und so. Aber People-Zeitschriften sind die am besten laufen in allen Ländern, Deutschland, Frankreich und in der Schweiz.
Aber leben sie denn noch? Ich meine, ich habe jetzt gerade letzte Woche das Illustré und Schweizer Illustré macht jetzt das gleiche Layout. Das tönt schon ein bisschen wie, was soll ich sagen, schon Exit wird langsam eingeleitet.
Nein, sie haben von der gleichen Grafiker ein neues Layout machen, aber ich habe die Illustrie vorgestern angeschaut und heute habe ich die Schweiz Illustriert angeschaut, die ist heute rausgekommen, sie sehen sehr anders aus. Es hat jede, das ist lustig, wenn du Sachen aus der Westschweiz und aus der Deutschschweiz willst, gleichschalten, es kommt nie gleich raus. Und das ist schön.
Wo wird es denn gemacht in Zürich? Jetzt ist das eine weitere Art Kolonisierung von der Romandie.
Nein, die Roma bleiben in Lausanne und Zürcher in Zürich. Aber sie machen zum Beispiel das, was auch die Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche macht. Ganz grosse Interviews mit wichtigen Leuten machen sie oft zusammen.
Aber das sind ja nicht die gleichen Leute, die interessieren. Der Baschi kennt keinen Mensch in der Westschweiz.
Nein, eben, der Baschi machen wir nicht in der Westschweiz. Aber zum Beispiel Bundesrat oder Wirtschaftsführer.
Sind sie überhaupt noch Bundesrat?
Auf dem Titel vielleicht nicht unbedingt. Aber im Blatt ist es immer wichtig, sie zu sehen. Aber sie ziehen nicht mehr wie früher, oder? Ich bin gestern an einer Tagung gewesen, wo der Ignacio Cassis auftreten ist, aber leider erst am Nachmittag. Da war die Hälfte vom Saal schon weg. Ein Bundesrat zieht nicht mehr wie
also ein Bundesrat
vom
lehrt den Saal.
Ja, es ist nicht jeder.
Aber gleich jetzt, wenn du das anschaust, wie sich das Ganze heute präsentiert, jetzt aus der Westschweizer Sicht, zum Beispiel auch jetzt die politische Landschaft, du warst ja mal Chefredakteur, lange Jahre von einer Tageszeitung.
Le Matin, ja.
Le Matin, die gibt es noch?
Nur noch online.
Also dort ist das Glöckli schon ganz
laut. Die hat die Medien eingestellt, weil sie eine Gratiszeitung lanciert. Wenn mich nicht. Die läuft sehr gut. Und ich habe schon, wo sie die lanciert haben, gesagt, das ist das Ende vom Matin. Weil der Matin wird auch gratis gelesen in den Cafés. Oder? Ja. Und die Media hat gemerkt, dass Le Matin eine schwere Konkurrenz ist für Wemminute. Und Wemminute langsam zurückgeht, haben sie gesagt, wir müssen Le Matin umbringen. Sie wollten sogar verkaufen.
Ringe. Gut, eben, du bist ja bei Ringe, dann bist du plötzlich bei Tamedia und so. Kann Tamedia Westschweiz?
Ja, weil sie es machen sollen.
Aha, funktioniert es. Und was funktioniert denn dort noch?
Wenn es gerade kommt, kommt Tribune de Genève.
Ja, die gehen noch.
Und Le Matin Dimanche, das ist die Sonntagszeitung, die am besten eigentlich fast den grössten Gewinn bringt im Verhältnis zur Auflage.
Aber wisst ihr das für die Menschen, dass eigentlich zwei Deutschschweizer Verlage dort ein Monopol haben?
Sie haben ein Monopol.
Also es gibt, Duopol.
Es gibt noch Ersan, der aus Frankreich ist und auch im Wallis und in Neuenburg.
Ja, das ist nicht hat. So wichtig.
Das ist sehr wichtig für die Kantone.
Ja, aber und wichtig ist Lausanne und Genf. Ja, das ist in Freiburg. Das ist
La Liberté ist eine der grössten Regionalzeitungen. Ja. In der deutschen Schweiz gibt es Städte, grosse Städte, die keine eigene Zeitung mehr haben. Basel und Bern. Die werden alle von Zürich ausgemacht. Die werden alle von Zürich ausgemacht. Ja, der sagen, Bund und die Basler Zeitung werden von Zürich ausgemacht. Zur wichtigste Stelle. Nur das Lokale wird noch in diesen Städten gemacht. Nein, in der Westschweiz hat es im Verhältnis zu der Bevölkerung relativ viele komplette Tageszeitungen. In jeder Stadt hat es eine und die sind voneinander unabhängig. Tribune de Genève und Ventegateur werden das Nationale und die Wirtschaft zusammen gemacht, aber das Lokale lebt immer noch
sehr stark. Verdienen die Geld oder werden die einfach künstlich am Leben erhalten?
Also, du kennst vielleicht Pietro Supino, der würde nicht lange zuschauen, wenn die Geld verlieren.
Reden wir noch über Politik in der Westschweiz. Wir hatten Wahlen, wir haben das Gefühl gehabt, dort ist die grüne Welle fast noch stärker gekommen als in der Deutschschweiz. Also zum Beispiel zwei linke Ständeräte in Genf, oder? Mit SP und Grünen, aber auch in der Watt grüne Ständerätin und so weiter und so fort. Wie würdest du den Unterschied zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz beschreiben?
Es ist nicht ein grosser Unterschied. In beiden Teilen des Landes machen gewisse Parteien grosse Fehler. Oder? Im Wattland hat sozusagen Geraldine Savary eine sehr gute Ständerätin wegen einem kleinen Fehler rausgedrängt und dann haben sie eine Kandidatin gebracht, die es einfach nicht bringt. Darum hat der Grüne gewonnen, der viel sympathischer ist. Und in Genf haben Grün und Rot gewonnen, weil die Genfer nicht in der Lage waren, die rechten Parteien, die Bürgerlichen, sich zusammenzuschliessen. Das ist eine
riesige Der Fall Modé haben sie auch nicht bereinigen.
Und dann hat der Fall Modé tut immer noch Schwerlasten auf den Wahlen.
Hast du das Gefühl, dass es denkbar ist, dass jetzt sich die Grünen im Bundesrat überhaupt sogar, wenn es dann eventuell wird heisst, der Herr Cassis, also ein Tessiner, der einzige Tessiner, müsste gehen, würden das die Welschen, die auch ja irgendwie so latinisch sind, würden die so etwas unterstützen?
Ich glaube, dass jetzt alle Grünen und auch die SP das unterstützt, wenn die Grünen einen Kandidat stellen, aber er kommt nicht durch, weil das Züngli an der Waage spielt die CVP. Und die CVP macht hier noch nicht mit und die hat sich ja zusammengeschlossen jetzt mit zwei anderen Parteien. Und alle sind der Meinung, man muss mal 4 Jahre warten und schauen, ob die grüne Welle anhebt.
Aber wie findest denn du das? 4 Jahre warten? Das hat ja nicht Wahlen, einfach das Resultat zeigen. Also, und nicht erst mit 4-Jährigen.
Nein, Moment, das haben wir noch nie gemacht.
Ja, aber wieso?
Sozialisten haben etwa 40 Jahre gewartet.
Ist das gut gewesen?
Nein, aber 4 Jahre ist zehnmal weniger. Und die SVP hat auch sehr lange gewartet.
Ja, warum? Die haben ja auch gezeigt, wir sind Opposition.
Wir tun in der Schweiz.
Das ist ein anderer Fall.
Wir tun in der Schweiz nicht einfach von einem Tag auf den anderen
Das heisst, wir gehen wählen, aber zu der Regierung haben wir nichts zu sagen.
Ja, das ist das Parlament. Das ist ganz klar. Zu der Regierung hat das Volk nichts zu sagen.
Wie findest du das?
Das ist richtig.
Nein, das finde ich völlig falsch.
Ich finde es richtig, dass das Volk das Parlament wählt und das Parlament eine grosse Macht hat, im Gegensatz zu Parlamenten in anderen Ländern, wo sogar vom Premierminister ausgespielt werden oder in Frankreich, wo nur der Präsident etwas zeigt.
Also finde ich völlig falsch. Wie findest du auch, dass eigentlich in der Schweiz, wenn einer mal Bundesrat gewählt ist, kann er so lange bleiben, wie er will? Und stellt sich wieder zur Wahl, dass also die persönliche Lebensplanung wichtiger ist als irgendwelche politischen Kriterien.
Du musst wieder mal auf Bern gehen, um zu schauen, wer der Bundesrat sagt, wie lange sie dürfen bleiben.
Ja.
Also wenn ein Bundesrat abpfiffen wird von der eigenen Partei und vom Parlament hinter den Kulissen, dann geht er. Aber sehr schnell. Du hast schon Menge gegangen, wo er wollte bleiben.
Okay, bei Moritz Leuenberger ist das passiert, das wissen wir. Aber bei Ueli Maurer wird das nicht passieren. Die SVP hat Gefühl, solange wir den Ueli haben, sind wir sicher.
Ja, weil die SVP nicht sicher ist, ob sie einen guten Nachfolger haben, der auch gewählt wird.
Oder Nachfolger, muss man sagen.
Frau Blocher oder der Herr Köppel werden im Parlament nie durchkommen.
Du meinst, Frau Matullo wird nicht
nie durchkommen.
Wieso denn? Die verteilt doch irgendwie Lebkuchen überall und macht sich nicht.
Es reicht nicht, Lebkuchen zu verteilen oder in alle Zürcher Gemeinden zu predigen. Die sind einfach beide zu extrem zu belastet. Es kommt kein Blocher mehr im Bundesrat und dann Herr Köppel auch nicht.
Und dann? Wer können es dann bringen?
Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Darum löse ich lieber den Ueli. Der Ueli ist ein verträglicher Typ, der hat sich Verdienst gemacht, ist mehr als 10 Jahre Präsident von dieser Partei.
Aber er sollte nicht mehr nach Amerika gehen und Interview geben live am Fernsehen, oder?
Nein, sollte er nicht. Der Parmelin auch nicht.
Genau.
Und also das Parmelin sollte nicht einmal an die ETH gehen.
Genau. Das heisst also, wir haben zwei SVP-Bundesräte, die irgendwie sprachlich im viersprachigen Land Schweiz sind, sie an der Spitze sprachlich relativ auf Drittklassenniveau sind.
Ja, und der neue Armeechef ist auch ist auf Niveau Zero, was Französisch anbelangt. Das ist ein riesiger Skandal, dass man einen Armeechef wählt, der nicht Französisch kann. Er sagt, ich lerne jetzt Französisch. Also ich weiß nicht, ob jetzt dort jeden Tag eine Französischlehrerin und ausgeht. Und Zürcher Headhunter hat gesagt, auch für die SBB längt es, wenn man einen guten Manager hat, der muss nicht unbedingt Französisch können. Das ist ein riesiger nationaler Skandal.
Okay. Aber umgekehrt, wenn der Parmelin nicht so recht Deutsch kann, vor
ist auch ein Skandal.
Ja.
Deutsch kann er nicht schlecht, aber Englisch kann er gar nicht. Und für heute muss jeder, der eine wichtige Führungsfunktion hat, Englisch können.
Also, wir reden jetzt mit dem Peter Rothenby. Wir haben natürlich über Politik müssen reden, weil er ist ja nicht nur der Sofa-Journalist, sondern ein politischer Journalist,
genau. Weiss.
Und hat das Buch geschrieben, Dr. Beat Richner, Kinderarzt, Rebell, Visionär. Das ist ein sehr spannendes Buch, über das reden wir. Was haben wir als nächsten Musiktitel?
Queen.
Ja, und zwar, der Titel kannst du auch noch sagen.
Ja, der Freddie Mercury sagt Bohemian Rhapsody.
Sagt er? Ja. Bohemian Rhapsody.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
Easy Come and Easy Go. Grossartige Musik und auch ein grossartiger Film für die, die noch nicht gesehen haben. Absolut empfehlenswert. Das ist, glaube ich, fast schon ein Mass für dich, das Buch über den Beat Richner zu schreiben, oder?
Ja, weil die Leute wissen gar nicht, was er sonst noch gemacht hat, oder? Ich habe die Geschichte von den Spitälern in Kambodscha sehr spannend gefunden, weil dort ist hat er ein Modell auf die Beine gestellt, gegen alle Widerstände von der WHO, von der Entwicklungshilfe Schweiz, von vielen Ärzten, vom Roten Kreuz, von der Regierung von Kambodscha, hat sich wirklich ein Modell durchgesetzt, das nachhaltig ist, das gut ist und das jetzt ohne ihn perfekt weiterläuft, weil er hat eben schon von Anfang an geschaut, dass die Kambodschaner das führen. Er hat dort Ärzte nachgezogen.
Aber es braucht ja Geld aus der Schweiz. Ich glaube, der Großteil vom Budget kommt aus der Schweiz.
Immer
26
noch.
Von 42 Millionen. Kommt aus der Schweiz. Und da muss man vielleicht einfach am Anfang sagen, da hast du eigentlich von Anfang an eine instrumentale Rolle gespielt.
Ja, weil ich habe ja den Beat schon kennt, als er im Seefeld verkehrt hat, wo ich auch in die Beize begann als Journalist. Und er ist dort ins Conti gekommen und so. Und er ist ja ein bekannter Klon, Musikklon gewesen, den ich kenne.
Beato Cello.
Aber nachher ist er zufällig der diensthabende Arzt gewesen, wo mein erster Sohn auf die Welt kam, der Pierangelo. Der hat das Baby angeschaut und so. Und dann haben wir gesagt, wir kommen doch zu euch in die Praxis. Und dann sind wir zu ihm in die Praxis, das war 1991.
Klosbachstrasse.
Klosbachstrasse.
Mit Dr. Löhrer zusammen mit dem Kollegen.
Voilà. Und dann gegen Weihnachten hat meine Frau ihn gefragt, wo wir mit dem Kleinen dort waren, was machen wir an Weihnachten? Dann hat sie gesagt, ich gehe auf Kambodscha. Ich habe nämlich ein Projekt. Der König hat mich gefragt, ob ich nicht das Spital wieder aufbauen will, wo ich als junger Arzt war und dann weggejagt worden bin von der Roten Khmer.
Wo Pol Pot gekommen ist und wo er gerade noch, glaube ich, ein paar Tage bevor dann Phnom Penh eingenommen worden ist,
genau.
Er
ausfliegen.
Das schreibst du auch im Buch, ja.
Und dort von Pol Pot, dass sie sämtliche Intellektuelle und sogenannte Bürgerliche hingerichtet worden in diesen Killing Fields. Also auch alle Kinderärzte von diesem Spital. Und das war ein riesen Trauma für ihn. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie wollen das finanzieren? Sie haben ja kein Geld. Der König hat kein Geld, die Regierung kein Geld. Dann hat gesagt, ja, in Zürich hat es Banken, in Zürich hat es Versicherungen. Und ich gehe zu denen, bei denen vorbei, die werden mir schon Geld geben. Und sie haben gesagt, ich garantiere euch, dass die keine Rappen von den Reichen bekommen. Weil ich habe schon viele Hilfsaktionen gemacht. Und es sind immer die einfachen Leute, die 20 Stutz geben, 100 Stutz, manchmal 1000 und dann ganz anonyme, bleiben wollende Witwen, die mehr geben. Oder? Und dann hat meine Frau gesagt, mach doch mal etwas Vernünftiges mit deinem Blatt. Sie ist immer kritisch. Mach eine Sammlung für ihn.
In der Schweizer Illustrierte.
Ja, in der Schweizer Illustrierte. Und dann habe ich eine riesige Geschichte gemacht über den Arzt, den Kinderarzt. Das ist natürlich eine gute Geschichte, wo seine gut laufende Praxis, sein Mercedes, seine Popularität in Zürich aufgibt, um im ärmsten Land der Welt das Kinderspital aufzubauen. Das ist eine gute Geschichte.
Klar.
Und dann haben wir gesagt, ja, zahlen etwas ein. Und dann hat er dank dem Geld, das von den Schweizer Illustrierten Lesern kam, ist, können gehen und anfangen. Und er hat sofort anfangen.
Wie viel war das?
60'000.
Und das hat er mitgenommen? Das schreibst du im Buch im
Hostel? Das hat er mitgenommen.
Praktisch, ja. Oder? Also in Cash.
Ja.
Weil Banken und so hat es gar nicht gegeben. Man hätte können überweisen und so.
Ja.
Und das war der Anfang von einer, glaube ich, 30-jährige Tradition, wo du wirklich instrumental gewesen bist, dass da viel Geld aus der Schweiz kommt.
Wir haben dann immer, wir haben ja zuerst, am Anfang habe ich ja gedacht, das spinnt ein bisschen, oder?
Wieso?
Ja, weil sehr viele Leute gehen in die dritte Welt sogenannt helfen und es verläuft sich im Sand. Sehr viel. Also kann man jeden Tag kann man von einem lesen, von einem netten Doktor oder von einer Ärztin, die irgendwo nach Afrika oder Asien geht. Und wir haben dann sehr schnell in Zürich auch gesagt, das muss auf ganz soliden Beinen stehen. Es muss hier eine Stiftung sein, es muss ein Treuhandbüro geben und so weiter. Und der Beat hat auch wollen, dass es absolut solid ist. Und er hat dann Prinzipien aufgestellt, die mich sehr beeindruckt haben. Er hat gesagt, ich will Korruption vermeiden. Das Geld, das normalerweise bei Hilfsaktionen durch die Regierung geht und dort versickert zu 30%. Also wenn das Rote Kreuz wenn ein Rotes Kreuz irgendwo in der dritten Welt hilft, geht das Geld zum Roten Kreuz von diesem Land. Und dort ist die Präsidentin vom Roten Kreuz meistens die Frau vom Diktator. Also weiss man, wie das läuft. Er hat gesagt, es geht nichts zu der Regierung. Ich tue nach meinen Regeln das Spital aufbauen. Hat dann auch Leute gesucht, die ihm geholfen haben, das Spital aufbauen. Hat selber die Leute angestellt. Hat die Leute selber ausgezahlt. Er hat jede Woche oder jeden Monat hat er selber das Geld denen in die Hand drückt und signieren. Und hat dann auch Regeln aufgestellt, dass keiner von den Ärzten neben Jobs hat. Darum hat er sie genug gezahlt. Nicht viel, aber genug, dass sie leben können. Wie allen anderen, so den Spitälern, Privatspitälern, die nicht recht funktioniert haben, hat der Arzt immer noch eine Praxis daneben für die Reichen. Und er hat gesagt, bei mir gibt es keine Korruption, es wird auch kein Medikament auf dem Schwarzmarkt verkauft und so weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann haben wir jedes Jahr haben wir gesagt, unsere Spender müssen auch wissen, was läuft. Und jedes Jahr ist ein Team runter und hat die neueste Situation über die neueste Situation berichtet und wieder aufgefordert zum Spenden.
Und ihr habt ja dann vor allem auch die Kniegala gemacht.
Ja.
Wie viel ist dort in ihr gekommen pro Jahr?
Oh, wenn ich das wüsste, ja. Es sind ein paar hunderttausend Franken. Und die Idee von der Kniegala hat der Max Wiener gehabt, der alte Werber.
Ja, mein erster Lehrmeister übrigens.
Ah ja?
Jawohl.
Und
weißt du, was er gesagt hat? Letztes Mal. Ich bin dort als 20-Jähriger, jetzt erzähle ich auch mal etwas.
Mal.
Als 20-Jähriger bin ich dort in dieser Agentur.
Wiener und Deville.
Wiener und Deville. Und dann hat er immer gesagt, und ich habe gewusst, ich darf nie von meinem Schuh aufstehen, weil wenn ich wieder komme, sitzt dann der Roger drin.
Ja, genau. Das hat er eine gute Nase gehabt.
Okay.
Gute Nase gehabt.
Ja.
Eben, und die Familie Knie hat der Beat Richner kennt. Und Franco und Freddy haben von Anfang an gesagt, wir machen hier mit. du kannst bei uns eine Gala machen, jedes Jahr. Und wenn wir jedes Jahr eine Gala gemacht, wir haben sogar einen Ernst den König eingeladen, ist zur Gala gekommen und ist dann auch zum Spörli ins Ballett. Wir haben auch den Gérard Depardieu gehabt, der gekommen ist, weil der hat zufällig das Spital besucht und ist begeistert gewesen, wie er so begeistert sein kann und so weiter. Eben 30 Jahre lang haben wir das begleitet und noch jetzt ist gerade das Team zurückgekommen, wieder aus Kambodscha und wird eine Reportage in Schweiz Illustrierte bringen.
Gut, also, aber du schreibst in dem Buch natürlich über sein Leben, über sein Privatleben. Nein, dann schreibst du eigentlich fast nichts, weil jetzt steht sozusagen so zu sagen, nichts. In 5 Zielen steht, irgendwie hat er mal eine Frau geheiratet und nach 3 Monaten war er geschieden gewesen, und das war es, oder?
Nein,
das
nein, er hat, also, eine Frau habe ich verschwiegen.
Aha.
Er hat eine Musikerin geheiratet und dann haben sie wieder
verschwiegen? Wieso verschwiegst du denn?
Nein, er hat eben noch ein Verhältnis gehabt mit einer Praxishilfe an der Klosbachstrasse.
Das geht gar nicht.
Und das geht niemandem etwas an. Und das hat mir sein Praxispartner, der Freddy, gesagt. Und er hat gesagt, er hat es unglaublich diskret gemacht. Weil das geht eigentlich nicht mit der Praxis.
Aber wieso kannst du das nicht schreiben im Nachhinein?
Ja, weil,
das ist ja nicht so despektierlich.
Nein, überhaupt nicht.
Aber, das ist also ein schön färberisches Buch.
Habe ich vergessen beim Schreiben. Und das hat mir der Freddy später gesagt. Und dann eine andere Geschichte, die mir der Beat selber erzählt hat. Er ist schon immer von Phnom Penh nach Siebre abgeflogen.
Also Phnom Penh ist die Hauptstadt, dort hat es auch Spitäler gehabt. Siemerab war eigentlich das erste Spital, oder? Das ist dort bei Angkor Wat.
Das erste war in Phnom Penh und nachher in Siemerab, wo im Norden oben ist, wo es noch nicht so viele Touristen gab wie jetzt. Und dann hat es dort immer die gleiche Stewardess gehabt. Und die Stewardess war immer sehr nett mit ihm und er mit ihr. Und er hat sich verliebt in die Stewardess.
Und was ist passiert?
Dann hat er etwas gemacht, was man in Kambodscha eben nicht machen darf. Er hat einen riesigen Blumenstrauß gekauft und ist zu ihr heim klopfen. Und da ist der Vater rausgekommen.
Mhm. Und dann?
Er sagt, ja, er will die Blumen seiner Tochter bringen. Er hat natürlich ihn vertrieben, weil so kannst du nicht um eine Frau werben.
Das war das Ende von seinem Privatleben?
Das war das Ende von dieser Verliebtheit.
Aber was hat er dann nachher für ein Privatleben gehabt? Nächsten 30
Jahren? Ein trauriges.
Jahr? Ja?
Er ist in einem ersten Stock von einem Häuschen, hat er gewohnt, hat er dort ein Bett gehabt, in der Mitte von einem Raum unter einem Moskitonetz. Und er war am Morgen um 6 Uhr im Spital und bis am Abend spät. Und dann ist er ins Bett gefallen und hat gelesen.
Aber das ist ja grauenhaft. Und zwischendrin ist er irgendwie alleine und Mittagessen in so einem Restaurant.
In einem Restaurant, das sie ihn abgeschirmt haben, weil sonst zu viele Leute kommen, die einen Job haben.
Aber das heisst, er hat total, was soll ich sagen, auch soziale Kontakte irgendwie gar nicht wollen, die außerhalb von seinem Beruf waren.
Das Problem ist in Kambodscha, dass es sehr viele NGOs gibt, sehr viele Offizielle von Hilfswerken und von Regierungen, die dort in diesen Bars sind und am Mekong sich am Oberlöhl volllaufen und in grossen 4x4 durch die Stadt rasen. Und er hat nie mit dieser Gesellschaft zu tun haben. Und schon am Anfang und später war er zu berühmt gewesen. Er war so berühmt gewesen, dass er nicht auf den Markt konnte. Aber sein Leben ist das Spital. Und im Spital ist er immer aufgeblüht und im Spital haben ihn alle gekannt. Er war mit allen nett gewesen, hat ein Wort gehabt für die Putzfrau, er hat ein Wort gehabt für die Ärzte. Er ist wirklich aufgegangen in dieser Aufgabe und die hat ihn befriedigt. Aber er war frustriert gewesen, schwer frustriert, darum hat er auch zu viel Schokolade gegessen.
Aha, aber Frustration hat sich auch noch anders geäussert. Du schreibst es im Buch, einen NZZ-Artikel, wo kritisch war über seine Art und Weise, wie er Medizin macht, hat er jahrelang nicht verdaut. Also, er war richtig verbittert, wenn man ihn kritisiert hat.
Ja, wenn man ihn zu Unrecht kritisiert hat. Das Problem ist ja, dass seine Familie eine enge Beziehung zur NZZ hatte. Ich glaube, sein Onkel ist dort der Direktorenjob gehabt. Die NZZ ist die, oder wo er mit dem wenig Geld und mit dem Rückhalt in der Schweiz hat angefangen, das Spital aufzubauen, gegen grosse Widerstände, hat er die erste Kritiker in der Schweiz gehabt und ausgerechnet in der NZZ. Und dort hat es einen gehabt, der sich als Entwicklungshilfespezialist gefühlt hat. Und der hat gesagt, das sei nicht nötig. Das müssen wir nicht machen, wir müssen nicht so machen, wir müssen die Leute zahlen, die ins Spital kommen. Und das ist genau das, was er nicht wollte, weil die können die Armen nicht kommen, die können nur die Reichen wieder.
Und das hat er nicht verdaut.
Und das hat ihn sehr mögen. Es hat ihn sehr mögen, auch dass er von der DEZA, von der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, immer kritisiert worden ist. Und das hat, er, hat ihn viel mehr mögen als alle anderen. Und wir haben immer gesagt, gib ein bisschen ab.
Aber wieso hat er das nicht können? Im Buch ist zum Beispiel auch ein Interview vom Botschafter Walter Fust, eben, ja, mit dem er zusammengearbeitet hat. Und der Walter Fust sagt, er war immer aufbrausend und so und hat sich auch nicht an Vereinbarungen gehalten.
Also er wollte Vereinbarungen nicht treffen, die sie verlangt
haben. Aber er hat gesagt, er hätte sich nicht daran gehalten, sagt er im Interview.
Er hat einmal etwas rausgelassen, früher als offiziell, weil er so glücklich war über eine Erhöhung des Beitrags. Aber sonst hat er die Verträge oder die offizielle Entwicklungshilfe hat von ihm verlangt, dass er mit dem Gesundheitsministerium zusammenarbeitet. Und das Gesundheitsministerium in Kambodscha war damals hochkorrupt gewesen. Und hat direkt Geld von irgendwelchen Pharma bekommen, für dann noch Medikamente anzupreisen.
Er war ja total gegen Pharma, oder?
Nein, er war nur dagegen, dass die Pharma in der armen Welt Medikamente vertreibt, immer noch, die bei uns verboten sind, weil sie gefährlich sind. Und ja, das hat ihn,
ja, aber auch zum Beispiel auch gegen Nestlé, dass die da, das sind nicht verbotene Sachen gewesen, also die Milchprodukte und Kinderprodukte und so.
Ja, das ist nicht so ein wichtiger Konflikt gewesen, aber der Konflikt mit zum Chloramphenicol, das ist ein Antibiotika, das in Europa nicht mehr gebraucht wird, weil es gefährlich ist mit den Nebenwirkungen. Und in Ländern, wo die Leute viel kränker sind, oder das stellt man sich immer falsch vor, die sind viel kränker dort als wir. Auch die Kinder, wenn man das verwendet, dann gibt es ganz heftige Nebenwirkungen. Und er hat gegen das gekämpft. Und die haben das einfach nicht geglaubt. Aber jetzt glauben sie es. Also den Fust habe ich ja ins Buch bewusst reinnehmen mit einem Interview, weil der hat sich vom Saulus zum Paulus gewandelt. Der hat immer das Projekt mit seinen Leuten bekämpft. Und hat aber dann hintendurch versucht, ein bisschen die Sachen zu arrangieren. Und jetzt im Interview sagt er, er findet grossartig, was der Beat gemacht hat. Aber der Beat hat natürlich gelitten, dass man ihn in Bern immer diskreditiert hat. Also, aber er hat eine aufbrausende Art gehabt.
Aber hast du das auch erlebt, persönlich?
Nein, nie. Wir haben immer gelacht am Telefon.
Ja, aber weil er gewusst hat, er braucht dich, oder?
Ja, aber weil zwischen uns auch eine Freundschaft entstanden ist, auch mit dem Dr. Peter Studer, der sein Stellvertreter ist, mit dem Freddy Löhrer und so. Aber er hat natürlich, er hat ein Spital dort unten, da braucht es einen Chef, der wirklich sagt, was durchgeht. Oder? Und er hat gesagt, was durchgeht. Er hat auch gesagt, wenn das, es muss fertig sein, wenn sie gebaut haben. Sein Architekt hat er ja fast wahnsinnig gemacht.
Mhm. Also wir reden hier mit dem Peter. Er heisst Rotenbühl, ein schwieriger Name, aber wir können trotzdem sagen. Was ist der nächste Titel, den wir hören?
Der nächste Titel ist «La, ma plus belle histoire, c'est vous». «La, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous» von der Barbara.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure.
Bei mir ist der Peter Rothenbühler, hat ein Buch geschrieben über Beat Richner. Und das Buch fängt an über den Tod von Beat Richner. Der ganz spezielle Tod, wo du im Detail beschreibst, was am Schluss passiert ist, nach diesen 30 Jahren, die er da solche Arbeit geleistet hat in Kambodscha.
Also das ist, ja, das hat mich selber ergriffen, darum habe ich so angefangen. Hier. Man muss ja ein Buch immer mit einem Krimi anfangen, oder? Und es ist eine ganz verrückte Sache gewesen. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, das müssen die Leute im Buch lesen. Es ist spannend zum Lesen. Er hat plötzlich eine Krankheit gehabt, wie angeworfen, wo ihm das Hirn angegriffen hat. Und wir haben nicht recht gewusst, es ist nicht Demenz. Demenz ist langsam, oder?
Und ist auch nicht...
Es ist nicht Alzheimer gewesen.
Genau.
Es ist, nein. Und dann hat man ihn müssen zurücknehmen auf Zürich. Und hat man ihn intensiv untersucht im Hirsland, da war unter einem falschen Namen da. Und dann hat man gemerkt, nach ein paar Tagen, dass er gar nichts mehr weiss von Kambodscha. Also es hat ihm ein Lebenswerk auf die Beine gestellt. Ist ein alter Mann, also alt, 70, oder?
Also jünger als ich bin,
ja.
Beispielsweise. Also.
Sitzt im Spital und dann kommt sein Stellvertreter. Er fragt seinen Stellvertreter, wo gehst du, was machst du jetzt? Dann sagt er, ich gehe auf Kambodscha. Und das fragt der Beat Richner, was machst du dort? Mhm. Das ist tragisch, das ist absolut tragisch. Aber gleichzeitig ist er wahrscheinlich befreit gewesen von allen Sorgen.
Aber weiss man jetzt im Nachhinein, hat man da irgendwie eine Obduktion gemacht, was das für Krankheit war?
Man hat dann das Hirn nicht analysieren, aber man hat angenommen, weil es gibt sehr viele Krankheiten, die auch in Kambodscha irgendwie sich können manifestieren oder sogar aus allem, was er in diesen 30 Jahren eingenommen hat und so hat können kommen. Man nimmt an, es sei eine Art Kreuzfeld-Jakob, aber wo nicht vom Fleisch gekommen ist, sondern wo sich irgendwie selber generiert hat. Also das ist schwierig.
Aber ist es eigentlich ein schlimmer Tod oder ein guter Tod gewesen? Was meinst du?
Er ist dann entschlummert. Er hat nichts mehr gewusst. Er hat noch Musik gehört.
Hat er nicht gelitten?
Nein, er hat gar nicht gelitten. Er war fröhlich gewesen. Hat leichte Momente gehabt. Hat die besten Freunde erkannt. Bis nachher ganz relativ rasch abwärts gegangen ist.
Also, er hat sich ja profiliert, indem er gesagt hat, nicht nur, dass ich die Spitäler mache, immer ein Spital nach dem anderen, der hat ja nie mehr aufgehört. Das war ja fast wie eine Manie. Ich habe das Gefühl gehabt, hat er, glaube ich, auch noch von Afrika geredet, wo er auch noch hingehen wollte. Der will die Welt retten. Also, hat da irgendwie auch abgehoben.
Er will Kinder retten und er hat einfach... Das Problem ist, wenn du ein Kinderspital auftust und es kommen jeden Tag 1500 Mütter mit relativ schwer kranken Kindern. Und du musst nicht zutun. Du kannst nicht alle nehmen. Dann musst du ein zweites bauen. Und nachher, die im Norden sind, die haben nicht runterkommen können, die Strassen waren noch nicht gut gewesen.
Aber kaum hat er eins bauen können, gesagt, jetzt kommt das Nächste.
Ja, genau. Und das war nötig gewesen. Damit er nicht wollte, dass alle Kinder, und am Schluss, jetzt, kommen alle Kinder in Kambodscha, wo sie immer sind, wenn sie krank sind, oder ob ein schweres Leiden haben, auch Herzleiden, kommen in Genuss von einer korrekte Medizin. Und das ist natürlich fantastisch.
Das hat mich beeindruckt. Also muss ich sagen, dass er gesagt hat, die sollen also im Prinzip die gleichen Methoden haben wie bei uns. Und ich muss noch sagen, vielleicht ist das ein bisschen privat, unsere Tochter hat einen gewissen Herzfehler gehabt. Ist übrigens beim Dr. Löhrer gewesen, was er gekannt hat, also der Partner von Beat Richner. Und das hat man dann sehr gut können behandeln im Kispi und so. Und da haben wir gefunden, wenn er das jetzt in Kambodscha macht, dann müssen wir ihm einen grösseren Betrag geben, damit das auch durchgeführt wird. Und so, weil wir haben das Gefühl, wieso sollen die kambodschanischen Kinder weniger Möglichkeiten haben, als es unsere Tochter hat.
Und das haben sie jetzt ist gerade das Herzzentrum eingeweiht worden im Dezember, wo wirklich eine Herzoperation nach der anderen durchgeführt wird. Und es ist, oder er hat zuerst die schlimmsten Sachen genommen und nachher ist die Mortalität der kleinen Kinder sehr stark runtergegangen. Und der Rest, der noch geblieben ist, sind ein paar tausend Kinder, die eine Herzoperation nötig hatten. Und das hat er einfach nicht erträgt. Er sagte, wir müssen ein Herzzentrum machen. Und dann hat er im Norden und im Süden ein Herzzentrum gemacht. Und das Lustige ist ja, dort ein Spital bauen geht viel schneller als hier und es ist viel günstiger. Also man kann für viel weniger Geld viel mehr machen. Also das Kinderspital Zürich, das planen sie, glaube ich, seit 10 Jahren.
Weiss ich nicht, aber lang, ja.
Und das geht noch etwa 5 Jahre. Aber Das ist normal hier. Klar. Aber dass die Kinderspitäler in Kambodscha, wenn er beschließt, im Mai, wir bauen ein Spital, dann ist es nach 6 Monaten stolz.
Aber er hat grosse Widerstände gehabt, auch bei der kambodschanischen Regierung. Hat sie zum Teil Anfang erpresst und hat gesagt, wenn das nicht passiert, gehe ich wieder. Und die ganzen Kämpfe, die er gehabt hat, also eben um Bewilligungen und so, und vor allem der Kampf ums Geld, wie ist denn das bei ihm angekommen, dass er immer hat müssen kämpfen musste, um Geld reinzuholen?
Er ist regelmässig hierher gekommen in die Schweiz und hat Konzerte gegeben im Grossmünster, in Einsiedeln und in Lausanne. Und ich habe ihn immer begleitet und das ist für ihn immer, er hat immer gesagt, das ist peinlich. Er hat es gerne gemacht, er hat gespielt. Peinlich, dass ich muss betteln.
Aha.
Eigentlich müsste die reiche Schweiz sagen, das wird für uns ein wichtiges Projekt.
Also am Anfang hat die Schweiz nur sagen, 500.000 gegeben, dann 1 Million, dann 1,5, am Schluss sind es glaube ich 4 Millionen.
Und man muss der Schweiz gut halten am Bund, dass das eines der grössten Projekte ist, die sie haben. Also das ist das Hilfswerk, das am meisten bekommt jetzt und sich um Kinder kümmert. Und dass alle anderen sind natürlich eifersüchtig. Also das sieht man jetzt auch an gewissen Artikeln, die erscheinen, wo versuchen, sein Werk zu kritisieren. Es ist aber noch relativ schwierig, sein Werk zu kritisieren.
Moment, er ist sehr stark kritisiert worden für die Art von Medizin, die er dort eingeführt hat. Wir haben gesagt, in der dritten Welt muss man Drittweltmedizin einführen und mit weniger Mitteln und mit einfacheren Methoden das Ganze machen. Und dann hat er sich eben gegen die WHO, gegen die UNO, gegen alle gestellt, oder? Das hat er eigentlich auf sich genommen.
Es ist ja, die sogenannte Barfußmedizin kommt von Mao. Und der Mao, der hat eine grosse Angst gehabt. Das ist sein Volk. Und er hätte aber seinem Volk eine gewisse Gesundheitsleistung bringen. Er hat gesagt, wir machen überall kleine Barackli mit ein bisschen Penicillin, ein bisschen Aspirin und so und einer Krankenschwester. Er selber hat sich in Privatspitälern behandeln lassen, irgendwie in Singapur oder so. Er hat einfach nicht wollen, dass das Volk unbedingt gesund wird. Oder? Aber das ist dann zu einer Ideologie geworden, Barfußmedizin, also in armen Ländern arme Spitäler. Und der Beate sagt, das ist ein Skandal, weil die haben ja viel schwerere Krankheiten und Epidemien als wir. Gerade die kleinen Kinder. Und dann hat er zum Beispiel gesehen, nach den Statistiken von der Weltgesundheitsorganisation hat es keine Tuberkulose gegeben in Kambodscha. Sie haben die Kinder, die dann dicken Bauch hatten und ausgemergelt waren, sie wegen Unterernährung behandelt. Und er hat gesagt, da gibt es Tuberkulose, aber beim Kind, beim Erwachsenen kannst du Tuberkulose über die Spucke identifizieren. Beim Kind musst du ein CT machen, ein Computertomogramm. Und für das brauchst du den Apparat, ein CT. CT ist teuer. Aber er hat dann darauf gedrängt, der Bund hat es nicht bezahlen, die hat gesagt, das geht doch nicht für so ein Land. Und er hat die Stiftung hat dann ein CT angeschafft. Und dank dem CT hat man herausgefunden, dass 60% der Kinder, der kranken Kinder in Kambodscha Tuberkulose haben. Und die kann man auch behandeln, die sind alle behandelt worden. Und weil Tuberkulose schon bei den Eltern war. Also das ist wirklich Kolonialismus pur, wenn man sagt, die brauchen das nicht.
Aber hat man das jetzt über nur an anderen Orten oder wird eben sonst in Drittweltländern immer noch unterschieden, welche Methoden man da den Vorzug gibt?
Es gibt sehr viele Länder, wo die Spitäler in einem furchtbaren Zustand sind.
Also er ist ja dort vor über 30 Jahren nach Kambodscha, eben nachdem die Roten Khmer verjagt worden sind, vor allem von vietnamesischen Soldaten. Und dort hat es eigentlich gar nichts gegeben. Dort ist alles kaputt gewesen. Die Menschen sind ermordet worden, eben die Intelligenz ist weg gewesen, etc. Und er hat also unter diesen Umständen angefangen. Und später ist dann eben in Kambodscha die Wirtschaft blüht und es ist weitergegangen und so. Und die Frage ist, was ist eigentlich für ihn die schwierigere Zeit am Anfang oder eher am Schluss, wo er dann so in einem anderen Land war und ein Spital nach dem anderen gebaut hat, aber auch gegen Widerstand?
Also, für ihn war es immer schwierig. Es war immer schwierig. Und er hat sich auch beklagt darüber. Und ich habe ihm zum Beispiel gesagt, jetzt mach doch mal Ferien, geh mal 2 Wochen auf Nizza. Er ist gerne auf Nizza gegangen früher. Oder auf New York. Und das hat
er nicht mal getroffen, per Zufall. Fifth Avenue, wer kommt mir entgegen? Beat Richner. Also,
dann hat er in der Carnegie Hall gespielt.
Es war grossartig, wirklich. Aber eben, dass man mit auf der Fifth Avenue und den Millionen von Menschen, er ist natürlich auch aufgefallen, das muss man noch sagen.
Ja, fällt auf.
Aber er hat keine Ferien gemacht, oder?
Nie. nie Ferien gemacht.
Aber ist das eigentlich dumm? Also als Arzt musst du auch schauen, dass du dumm bleibst.
Also es gibt viele Ärzte, wo hunderte von Leuten retten, hunderte von Leuten operieren, aber zu sich selber ganz schlecht. Ich kenne ein paar, wo zu dick sind, wo falsch essen, wo rauchen, wo Drogen nehmen. Also das gibt es unter den Ärzten viele, weil sie einen enormen Stress haben. Und er hat natürlich schon als Beato Cello hat er sich nicht richtig gut ernährt. Er hat immer geraucht, hat also die Zigarillos gehabt, das hat ihn beruhigt und hat Schokolade gegessen.
Aber wieso? Jetzt einen, der weiss, dass es schädlich ist und das sieht und hat die Schäden bei den Menschen gesehen, die an Lungenkrebs gestorben sind, an Übergewicht gestorben sind, etc. Ist das eine Willensschwäche? Er, der so viel Wille gehabt hat für seine Arbeit, aber sich selber gegenüber, hat er irgendwie keinen richtigen, was soll ich sagen, gesund erhaltenden Wille gehabt?
Nein, ich glaube, das sind Leute mit einem ganz starken Kopf, ganz starken Willen, aber wo der Körper in eine andere Richtung geht und der Körper signalisiert, hey, stopp, hey, anders essen, hey, nicht mehr rauchen und sie hören nicht auf ihren Körper.
Er hätte fast einmal den Friedensnobelpreis bekommen.
Jawohl.
Erzähl mal das. Das wäre ja eigentlich dann das Höchste gewesen, was man überhaupt kann erreichen kann. Und ist, glaube ich, bis in die letzte Auswahl gekommen.
Ja, sie sind nur noch zwei gewesen. Das ist eine sehr verdiente Frau in Zürich, wo ein Unternehmen hat, eine Frau Ernst. Das haben wir gar nicht gewusst. Die hat, du kannst dich nicht selber bewerben, oder? Und
du musst vorgeschlagen werden.
Ja, und die hat ein Dossier angelegt über ihn und ist mit dem Dossier, mit ein paar Ordnern, ist sie auf Oslo gegangen und hat das präsentiert. Und es hat jedes Jahr hat es ein paar hundert Kandidaturen für den Friedensnobelpreis. Er hat auch seine Arbeit immer als Friedensarbeit geschaut. Er hat gesagt, wenn die Leute lernen, die Kinder schon lernen, was Gerechtigkeit ist, dass jeder die gleichen Rechte hat, dann gibt es keinen Krieg mehr. Und sie können das Land aufbauen. Und er ist dann in die engste Auswahl gekommen. Sie waren nur noch zu zweit gewesen.
Hat man das gewusst? Oder
nein, das habe ich nachträglich erfahren.
Das gehört mir ja so schnell.
Nein, das hat man auch dann nicht gesagt, wer im zweiten, dritten Rang ist. Das hat man ja nie. Und dort hat jemand gewonnen, der moderner in der Wirkung war, das ist der Yusuf, weiß nicht wie, wo die Kleinkredite für Mikrokredite ausgegeben hat für arme Leute. Und das ist natürlich mehr in der Luft gelegen, aber es ist knapp gewesen.
Aber hat man dann nicht können, das nächste Jahr nochmal holen?
Nein, das ist eine Riesenarbeit.
Mhm, aber wir hätten das gleiche Dossier nochmal einreichen.
Aber wir machen das natürlich nicht. Wenn die Frau Ernst das nicht macht, dann macht es niemand, oder?
Was ist denn das mit der roten Krawatte?
Er hat immer eine rote Krawatte.
Und warum denn?
Ah, nicht aus politischen Gründen.
Nein, klar.
Politisch immer eher auf der blauen Seite.
Genau, aber er ist eigentlich auch als Jugendpolitiker an der Uni ist er eher gegen die Linke gewesen.
Ja, weil die Linke hat Terror gemacht an der Uni.
Genau, und er ist eher so ein bisschen in mittlerer Lage. Er war nicht ganz auf der Blocherseite, sondern irgendwo in der Mitte. Ist dann aber rausgefallen worden. Dort. Er hat gesagt, Ende der Politik, oder?
Ja. Er ist gewählt worden als Präsident vom kleinen Studentenrat. Ja. Das ist die Exekutive von der Zwangsmitgliedschaft Studentenverbindung. Ja. Und das ist natürlich die Linke Sturm gelaufen, weil das ist eine Überraschungswahl gewesen. Und dann haben sie ihn angefangen kaputt zu machen. Und er hat dann gleich das Handtuch geworfen.
Aber etwas vom Grössten hat nicht den Nobelpreis bekommen, aber ist mal Schweizer des Jahres.
Ja.
Wie war das für ihn?
Das war eine völlige Überraschung. Ich war dort mit ihm im Hallenstadion, weil wir ja Partner waren von dem Titel. Und wir sind dort gesessen und ich habe ihm gesagt, komm mit, das ist gut und so. Und
aber er war ja nominiert, hat er gewusst.
Er war nominiert, ja.
Ja.
Und die Nominierten sagen, wir kommen. Und das ist ja das Volk, das abstimmt für den Schweizer des Jahres. Alle anderen Kategorien
gibt es nicht mehr, leider, muss man noch sagen.
Nicht mehr. Und dann ist er das geworden und dann ist er natürlich überglücklich.
Ja.
Stolz.
Hat ihm das etwas wirklich
bedeutet? Er war sehr stolz gewesen.
Aber was war denn sein Verhältnis zu der Schweiz? Eben einerseits Dankbarkeit, andererseits das Gefühl gehabt, man erkennt ihn doch nicht richtig und gibt ihm eben nicht die Ehre oder vor allem das Geld, das er verdient.
Schau, er hat sehr viel Fans gehabt. Und die Konzertsaal sind immer gerammelt voll gewesen, wenn er ein Konzert gegeben hat und informiert hat. Er hat schon gewusst, die Leute stehen auf ihn, die Leute haben ihn grüßt, die Leute haben ihm im Zug hunderte Nötchen zugesteckt. Und ich weiss das vom Direktor in Phnom Penh. Ist er gekommen. Auf Phnom Penh hat er 100 Note aus dem Sack noch gesagt, oh, das ist von der Frau so und so im Zug. Und das ist vermerkt worden. Gut. Also, er ist sehr populär gewesen. Er hat auch Freude gehabt, wenn er
erkannt worden hatte. Ist. Er hat das gerne gehabt. Also, da hat es noch keine Selfies gegeben oder weniger?
Also in Kambodscha haben sie natürlich bestürmt. Und hier auch, wenn er durch die Bahnhofstrasse gelaufen ist. Aber das hat er nie gemacht. Ah. Er ist immer vom Auto ins Hotel und in die Knie und dann wieder weg und am Flughafen. Er ist viel zu schnell immer am Flughafen gegangen. Ich hätte gerne gehabt, wenn er noch 2-3 Tage bleibt, aber er hat einfach die Tür gehabt dort unten. Er hat eine Befriedigung gehabt, dass er so viel Zuspruch hat, vor allem von Spendern. Ich meine, die Spenden, es ist interessant, wer dort alles gespendet hat. Das darf man natürlich nicht sagen, die nicht wollen, dass man es sagt. Aber es sind sehr interessante Leute, die gespendet haben. Und wo viel gespendet haben.
Also Peter, du hast ja vieles Gute gemacht im Leben und erfolgreich und so. Sofa-Journalismus ist vielleicht nicht die weltbewegendste Aktion gewesen, die je angebracht hat. Aber das, was du mit dem Beat Richner gemacht hast, das finde ich grossartig. Und jetzt hast du noch ein Buch gemacht, hast du ihm die Ehre angetan, deinem verstorbenen Freund und wirklich, wo ein grosser Schweizer war. Dr. Beat Richner heisst Kinderarzt, Rebell, Visionär, auf dem Titel steht Peter und noch Rothenbühler richtig geschrieben.
Ja.
Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch einen Musiktitel zu gut?
Ja, Antonello Venditti, Roma, Roma, Roma.
Das ist der Doppelpunkt. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
I'd like to do a song of great social and political import.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.